Vielen Dank euch. Da hätten wir jetzt glatt noch weitermachen können. Ja, voll schön, wieder da zu sein. Und es ist ein Vorrecht, hier vorne stehen zu dürfen und euch alle zu sehen. Und ich muss den Anblick jetzt erstmal wieder genießen, nach 3 Wochen Pause. Ja, ist irgendwie schön, wenn dieses Gefühl da ist, man kommt wieder nach Hause. Das ist cool. Dann ist man wirklich irgendwie angekommen. Echt schön. Ja, es ist ein bisschen leerer, Michael hat schon gesagt, weil einige jetzt da sind, wo ich wohne. Genau, und ich glaube, die werden auch eine richtig gute Zeit haben. Ja, wir sind wieder da aus dem Urlaub und haben wirklich eine gute Zeit gehabt. Und ich habe im Urlaub nochmal so gedacht, es ist so schön, dass Gott uns solche Zeiten gönnt. Egal, ob das jetzt ist, dass man wirklich am Stück irgendwie weg sein kann oder ob man auch hier einfach gute Zeiten hat, den Sommer genießen kann. Es ist so wichtig und wir merken das in unserer Seele, wir merken das in unserem Körper, dass wir Ruhe brauchen, dass wir Abstand zu unseren Aufgaben brauchen und dass der Tank einfach gefüllt wird. Und so ist Gott. Ich finde es bei Gott so genial, dass Gott nicht ein Gott ist, der sagt, hey, arbeite und hinterher kriegst du deinen Lohn, sondern dass Gott einfach jemand ist, der sagt, immer wieder, im Großen und im Kleinen, ich gönne dir Pause, ich gönne dir Genuss, sei es einfach nur ein Abend auf dem Balkon mit einem Glas Wein oder irgendwas anderem oder einen Kaffee morgens. Das gönnt Gott uns. Und das ist der Start, dass wir rausgehen ins Leben und von dem, was wir tanken durften, an Genießen und an Zeit mit ihm, an Zuspruch mit von ihm, damit dürfen wir rausgehen. Damit dürfen wir Dinge umsetzen. Und das ist einfach cool. Wir leben aus Gnade. Wir leben jeden Moment aus Gnade. Und Gnade ist nicht nur Jesus. Jesus ist der absolute Höhepunkt der Gnade Gottes. Aber alles, was wir genießen dürfen, jeden Tag neu, das ist Gnade. Und das schenkt Gott uns voraus, damit wir unseren Tag gestalten können, aus dieser Gnade und Kraft heraus, die er zuvor schenkt. Ja, und jetzt freue ich mich, dass es wieder losgeht, dass wir wieder hier sind und dass wir als Gemeinde auch neu durchstarten. Es wird sich nächste Woche noch weiter füllen für uns Pastoren. Da habe ich mich mit anderen auch mal ausgetauscht. Ist das immer ein ganz erhebendes Gefühl, weil so in dieser Sommerpause, da fliegen alle immer aus. Man hatte so das Gefühl, du kannst die Gemeinde bald zumachen, weil keiner mehr da ist. Und im September kommen sie alle wieder und da kommt auch Manpower sozusagen in die Gemeinde. Genau, und wir haben einiges Schönes geplant. Da freuen wir uns irgendwie drauf. Hauskreise, Gebetskreise gehen jetzt wieder los. Jugendkreis geht los. Die jungen Erwachsenen werden sich jetzt wieder treffen. Und wir haben Highlights. Die Taufe, habt ihr gehört, nächste Woche freue ich mich drauf. Der Wilhelm Bunz kommt. Männerfreizeit, Frauenfrühstück steht an. Eine Predigtreihe haben wir geplant für den Herbst. Also richtig gute Sachen, auf die ich mich jetzt freue und wo man so einfach planerisch in die nächste Phase gehen darf und sagen, Herr, segne diese Sachen. Und ja, führe uns als Gemeinde einfach weiter in deine Nähe, in die Erkenntnis und in das Staunen über dich. Ja, und unser Wunsch ist, dass Menschen, andere Menschen dazukommen und diesen Gott einfach kennenlernen. Genau. Ja, mein Thema für heute ist ein sehr herausforderndes Thema. Michael hat so angekündigt, feurig. Ich hoffe nicht, ihr bereut hinterher, dass ihr da wart, weil es wird etwas herausfordernd sein. Aber lasst euch mal mit hineinnehmen. Die Predigt ist nicht fertig. Und ich merke auch, in mir ist sie nicht fertig. Da haben Dinge sich, sind angestoßen worden durch diese Themen oder Bereiche, die ich heute streifen werde. Und Gott arbeitet da selber sehr an mir. Und ich gebe das einfach jetzt so weiter, diese Bereiche. Und ich wünsche dir ganz persönlich einfach so eine Offenheit heute. Hey, wo spricht der Heilige Geist heute zu dir? Wo ist vielleicht ein Bereich, wo er einfach dich so ein bisschen anteasen möchte und sagen möchte, hey, überleg mal, es geht um Prioritäten. First things first, mein Glaube, meine Prios, heißt das Thema. Und mir ist einfach aufgefallen, und darauf basiert diese Predigt auch, dass wir die Bibel von vorne bis hinten lesen können und alles ist irgendwie wichtig. Und dann gibt es immer mal wieder Stellen, das ist euch bestimmt auch schon aufgefallen, wo plötzlich es heißt, vor allem oder zuerst. So, und das hat mich so ein bisschen hellhörig werden lassen. Und da habe ich gesagt, da mache ich mich mal auf die Suche. Und ich gucke mir mal so diese vor allem und zuerst Stellen an. Und es ist nicht erschöpfend, es gibt noch ein paar mehr, gar keine Frage. Aber da will ich ein bisschen hellhörig werden und euch auch ein bisschen mit hineinnehmen. Was ist das? Wo sagt Gott? Und darauf kommt es in besonderer Weise an. Plastisches Beispiel, um euch ein bisschen mit reinzunehmen, kam mir, stellt euch vor, wir backen ein Brot und was brauchen wir dafür? Mehl, Wasser, Salz, vielleicht ein bisschen Zucker und wir nehmen noch gesunde Körner rein, ja, damit es so ein schönes, nahrhaftes Bauernbrot wird. Dann tun wir das alles in den Backofen, 40, 45 Minuten, weiß ich nicht, vielleicht eine knappe Stunde und holen es wieder raus. Was holen wir raus? Yes, sie hat aufmerksam zugehört. Ein Ziegelstein holen wir raus. Genau, was hat gefehlt? Die Hefe. Also essen wir das ohne Hefe, okay, müssen wir ein gutes Gebiss haben. Oder wir streuen die Hefe einfach hinterher drüber. Ja, also muss ich nicht mehr zu sagen. Es macht es einfach nur manchmal so ganz simple Sachen, machen sehr plastisch, worum es geht. Die Hefe muss natürlich vorher rein, es geht nicht anders. Nur wenn du die Hefe vorher in den Teich machst, geht der Teich auf und dann kommt dieses Brot raus, was du dir wünschst. Und ich möchte es übertragen, so ein bisschen, es hinkt natürlich immer, aber hey, im Glauben gibt es Prioritäten. Wo Gott sagt, um diese Prioritäten kommst du nicht rum. Du kannst nicht erst dich um alles andere kümmern und sagen, okay, wenn ich hinterher noch Zeit oder Bock oder Kraft habe, dann streue ich es noch ein bisschen rüber, dann ist die Chance, sage ich mal, vorbei. Dass Gott etwas hineinwirkt in deinen Alltag, was er wirken möchte. Und deswegen musst du bestimmte Prioritäten vorher setzen und am besten einüben, dass sie ja einfach normal, sag ich mal, für dich werden, weil Gott ein übernatürliches Leben für uns vorhat. Was heißt das? Das heißt nicht, dass wir Überflieger sind. Aber das heißt, dass Gott unseren Alltag wirklich benutzen möchte, damit er uns segnet und unser Umfeld, in dem wir uns bewegen. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir noch hier sind. Ja, sonst könnte Gott jeden Einzelnen von uns sofort entrücken. Aber hey, wir bekehren uns zu ihm und er lässt uns noch auf der Erde. Warum? Damit wir eben ja, so ein schmackhaftes Brot, sag ich mal, werden, das Ausstrahlungskraft haben kann auf das Umfeld. So, und jetzt gucken wir uns deswegen diese Prioritäten mal an, die unser Denken, unser Handeln, unsere Einstellung, unseren Fokus ein Stück weit ausmachen. Die erste Priorität, Johnny, jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe keinen Drücker, macht nämlich überhaupt nichts. Du drückst einfach weiter, genau. Das erste zuerst, was ich gefunden habe, Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ja, den kennt ihr, den Vers bestimmt, die meisten kennen den. Und der ist so einfach, der ist so plastisch, der ist so ganz klar für uns, da machen wir einen Haken hinter. Aber auch im Alltag. Oh Mann, also muss ich euch bekennen und es geht euch wahrscheinlich ähnlich, dass unsere Gedanken und all das, was wir überlegen im Alltag und so weiter, das schweift so oft ab und dann ist nicht mehr das Reich Gottes die erste Priorität, ehrlich. Also ich würde lügen, wenn ich was anderes sagen würde von mir. Dann denkst du plötzlich so, was du alles noch erledigen musst, was du alles irgendwie noch abarbeiten musst, worüber du dir Sorgen machst, Ängste machst. Das kann unser Denken, unsere Gedanken ganz schnell irgendwie einfach auch gefangen nehmen. Und ich brauche immer wieder die Erinnerung und sie tut mir gut. Und mehr ist es hier jetzt auch nicht. Also ich werde da jetzt nicht ganz groß tiefe Inhalte oder sowas sagen, sondern diese Erinnerung zu sagen, hey Jörg, hey, und jetzt darfst du deinen Namen einsetzen, überleg mal, auf was es wirklich drauf ankommt. Ich stelle mir immer wieder wirklich vor, das brauche ich, zu sagen, mein Leben ist eine Durchgangsstation. Ich habe ja manchmal im Moment das Gefühl, ich lebe ewig, aber stimmt nicht. Mein Leben ist begrenzt, das ist eine Durchgangsstation. Und so viel, was ich plane und anstrebe und für wichtig erachte, wird plötzlich kleiner und kriegt eine andere Priorität, wenn ich mir wirklich plastisch vorstelle, zu sagen, hey, in, weiß ich nicht, maximal 5 Jahrzehnten wahrscheinlich, werde ich beim Herrn sein. Und meine Zeit beim Herrn, das ist, ich sehe da den Zeiger, wie er läuft, da läuft nichts mehr, die ist ewig. Worauf kommt es an? Und das ist eine gute Perspektive, die ich immer wieder brauche. Ich muss so reingestört werden in meinen Alltag, zu sagen, Jörg, jetzt überleg bitte mal, ist es wirklich wert? Ist es wert, dass du jetzt sagst, okay, das muss jetzt unbedingt noch sein, das muss ich noch oben drauf legen, das muss ich noch anstreben oder hier muss ich für mein Recht kämpfen oder dass anerkannt wird hier, was ich gemacht, was ich getan, was ich gesagt habe. Ist es das wirklich wert? Worunter ich manchmal echt ein bisschen leide, je älter ich werde, desto mehr erstaunlicherweise, dass ich kein Haus gebaut habe. Ist voll blöd, oder? Aber ich merke das so. In meinen jungen Jahren war ich idealistischer, wie das Pastor und so weiter. Und jetzt habe ich Familie und denke, Mann, ich würde ihnen gern manchmal einfach ein Haus hingestellt haben, das sie gestalten können. Das ist ganz komisch. Und ich leide da manchmal echt drunter und weiß, die Zeit ist vorbei. Ich werde kein Haus mehr bauen. Und dann denke ich aber immer wieder, hey, ja, es wäre schön gewesen, es wäre wirklich schön gewesen und Gott hätte es uns auch gegönnt, aber wir haben einen anderen Weg eingeschlagen. Und ich weiß, aus der Perspektive der Ewigkeit werde ich das nicht verloren haben, sondern da wird etwas anderes sein, wofür ich gelebt habe und was Gott ja einfach nochmal zeigen wird. Ich leide manchmal so ein Stück weit drunter, weil vieles, was ich investiere, sieht man nicht. Ein Haus sieht man. Kann man sich jeden Tag angucken. Ich führe Gespräche, kann Menschen helfen, mit Menschen beten. Und nach 3-4 Tagen hat sich das verflüchtigt. Das ist nicht weg oder so, aber es hat sich verflüchtigt. Und das ist in manchen Berufen gar nicht so leicht, wo das, was man einbringt, sich verflüchtigt. Aber Gott sagt, dass nichts verloren geht. Und egal, ob du jetzt ein Haus hast oder nicht, darum geht's nicht, ja? Ich glaube, dass Gott uns einfach sagen möchte, hey, hab die Perspektive Ewigkeit. Vieles, was wir tun, was wir einbringen, siehst du vielleicht heute nicht. Aber betrachte es mit der Perspektive Ewigkeit und geh es mit der Perspektive Ewigkeit an. Vielleicht bist du irgendwo in einem Umfeld, vielleicht in deiner Familie, vielleicht in deiner Arbeit und du sagst, warum muss ich mich Tag für Tag mit diesen Menschen rumschlagen? Lassen wir Familie raus. Nein, aber es gibt's auch in Familie. Aber vielleicht dein Arbeitsplatz. Und es ist dran, das mit Gott zu bewegen. Ist das noch der richtige Platz? Da brauchst du eine Antwort. Aber die Antwort kann auch sein, dass Gott sagt, hey, ich habe dich hier hingestellt, weil du hier wichtig bist. Weil du hier etwas von meinem Reich reinbringen sollst. Dass du diesen Teufelskreis aus Lästern vielleicht durchbrichst. Dass du den Menschen, die hier leiden, Hoffnung und Liebe gibst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Versuch das mal, diesen Gedanken mitzunehmen und zu sagen, mein Leben hier und jetzt, egal in was für einer Situation ich bin, ist in Gott wertvoll. Meine Lage, meine Situation ist für Gott wertvoll. Und ich darf es aus der Perspektive Ewigkeit leben. Trachtet heißt zeteo im ursprünglichen, im Griechischen, das heißt so viel suchen, forschen, danach verlangen, streben. Ja, versuch mal wirklich jede oder so viel Begegnung wie möglich und Situationen zu sagen, Herr, ich bin jetzt hier, mein Klempner ist gekommen, ich ärgere mich über meinen Wasserschaden, aber ich mache das hier jetzt nicht nur, damit mein Rohr wieder dicht ist, sondern ich will dieser Person was Gutes entgegenbringen, vielleicht sogar ein Gespräch über dich. Wenn sich's ergibt. Offen. Man muss da gar nicht sich unter Druck setzen, aber wenn wir das als Möglichkeit im Kopf haben, verändern sich Situationen, verändern sich Begegnungen und verändern sich Gespräche. Nimm das mal mit, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und versuch Situationen und Begegnungen und Beziehungen dadurch zu verwandeln. Die zweite Priorität heißt, kommt gleich. Es ist die Fortsetzung sozusagen von der ersten Priorität so ein Stück weit. Und ich finde das immer ganz spannend. Ich bin an manchen Stellen durchaus ein impulsiver Typ. Man kann mich mit manchen Dingen kriegen, mit einer guten Idee. Und da merke ich, zack, der springt in mir in und ich würde am liebsten sagen, ja mach. Ja, super. Und da habe ich gelernt und bin immer noch weiter, immer mal wieder noch einen Schritt zurück zu gehen und zu sagen, ja, aber ich bete mal drüber. Und es war immer mal wieder, dass ich gemerkt habe, ich hatte diesen ersten Impuls und ich bin ins Gebet gegangen und Gott rudert mich zurück und sagt, alles schön und gut, alles nett, aber ich habe irgendwie was anderes vor. Und egal was es war, dann hat wirklich der Heilige Geist Impulse gesetzt und ich habe gemerkt, es geht in eine andere Richtung. Und ich bin in eine andere Richtung gegangen, manchmal musste ich auch mutig sein und jemandem anders sagen, nee, tut mir leid, geht gerade nicht. was anderes ist dran. Der hat mich erstmal mit großen Augen angeguckt. Und dann merkst du, wow, dieser zweite Weg bestätigt sich. Und er wird gesegnet. Und das erste war wohl irgendwie mein Gefühl, mein Impuls. Und deswegen ist es so gut, wirklich immer wieder nach dem Willen Gottes zu fragen. Morgens, für den Tag, zwischendrin, wenn Entscheidungen anstehen, zu sagen, Gott, was ist dein Wille? Und dieses Fragen, das macht uns frei von dem, was in uns auch ist, in unserer Seele, manchmal an Ängsten, die uns zurückhalten wollen, manchmal an irgendwelchen anderen Emotionen, die uns nach vorne schießen wollen. Und die Geschichte, die dahinter steht, genau, da geht es um König Josaphat und König Ahab. Und genau, da, ja, das führe ich jetzt gar nicht aus. Es geht um einen Feldzug und Ahab ist irgendwie begeistert. Josaphat weiß es irgendwie noch nicht ganz und gibt dann an Ahab praktisch diese Frage zurück. Woher wissen wir denn, ob das wirklich dran ist? Woher wissen wir das? Also es ist praktisch diese Frage an Ahab, hast du das geprüft? Woher kommt das? Und dann sagt Josaphat zu Ahab, frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Und das möchte ich euch auch einfach mitgeben als Anregung. Wie oft fragst du nach dem Wort des Herrn, wenn Entscheidungen anstehen oder wenn du unsicher bist? Wir haben einen Gott, der redet, der wirklich redet. Und vielleicht, ich weiß nicht, kennst du das Reden Gottes? Viele von uns kennen das und das ist wunderschön, wenn du in diese Welt reintauchst und diese ersten Erlebnisse machst, dass der Geist Gottes wirklich redet. Vielleicht kennst du es aber auch noch nicht. Und dann will ich dir einfach Mut machen. Wirklich Mut machen, bei Fragen zu Gott zu kommen und ja, einfach zu beten. Heiliger Geist, ich habe hier eine Frage. Ich habe hier ein offenes Thema. Und ich möchte einfach, dass du zu mir redest. Und dann sei einfach mal gespannt. Warte ab, wie er redet. Das Ganze solltest du nie ohne Bibel machen. Das möchte ich an dieser Stelle auch ganz bewusst dazu sagen. Alles, was der Heilige Geist redet, müssen wir prüfen. Denn in uns gibt es viele Stimmen. Es gibt unsere eigenen Stimmen, es gibt Stimmen der Prägung. Und deswegen ist es wichtig, das zu überprüfen und auch zu lernen, zu unterscheiden, was ist jetzt der Geist Gottes und was sind meine eigenen Emotionen oder Ängste oder genau. Aber ich möchte dich ermutigen, dich auf diese Reise zu machen. Manchmal dauert es ein bisschen, bis der Geist Gottes redet und bis du Klarheit kriegst. Manchmal redet er auch in Etappen. Aber er redet in jedem Fall. Er redet und ich möchte dich ermutigen, frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Wie gesagt, Gott möchte unser Leben segnen. Er möchte unsere Beziehung segnen. Er möchte selbst schwierige Situationen und Umfelde, in denen wir stehen, zum Segen verwandeln. Und es geht am allerbesten, wenn wir ja einfach diese Hilfe reinbringen von Anfang an, nämlich seinen Geist und ja dieses Erkennen, Herr, was ist in dieser Situation denn jetzt dein Wille? Frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn. Okay, die dritte Priorität. In 1. Timotheus 2, Vers 1 und 2, da schreibt Paulus, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Ja, Jesus sagt das ganz klar, wirklich das Wichtigste, eine ganz große Priorität hat das Gebet, weil Gebet Dinge bewegt. Und zwar nicht nur in unserem kleinen Umfeld, nicht nur in der Gemeinde, sondern bis in die Politik hinein. Glaubt ihr das? Das war ein bisschen spärlich. ich will gleich dazu was sagen. Ja, unser Gebet bewirkt wirklich was. Unser Gebet hat Macht. Nicht, weil wir Gott manipulieren, sondern weil Gott groß ist und weil er Dinge tun kann. Weil er aber auch gesagt hat, er wartet darauf, dass da Menschen sind, Fürbitter, die seinen Herzschlag auf ihr Herz nehmen und beten. Deswegen hat er sich mit uns verbunden. Nicht, weil er nicht ohne uns könnte. Er will nur mit uns. Und deswegen wartet er und ringt darum, dass Menschen mit ihm in die Bresche springen. Ukraine, Energie und diese ganzen Sachen, Klima. Das sind Probleme. Wer soll die lösen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Macht im Gebet ist. Deswegen sollten wir für diese Dinge beten. Ich habe vor einigen Jahren einen echten Gebetsfrust gehabt. Ich kann das jetzt gar nicht mehr ganz zuordnen, wann das war. Aber das muss so vor 5, 6 Jahren gewesen sein. Das kam so aus heiterem Himmel, dass ich irgendwann mal so das Gefühl hatte, dass ich bete und irgendwie passiert jetzt gerade mal nicht so viel. Auch solche Phasen gibt's, dass man betet und irgendwie bleiben Gebetserhörungen erstmal aus und dann wird man ein bisschen gebetsmüder und dann kommen dann noch irgendwelche großen Probleme dazu auf der Welt und du denkst, ja toll, irgendwie passiert ja doch irgendwie nichts. Und dann bin ich irgendwie ins Gebet gegangen trotzdem. Das ist immer sehr wertvoll, dass man am Gebet trotzdem festhält. Und ich habe Gott so gesagt, einfach wie es mir geht. Und dann hat Gott mir so einen inneren Eindruck, ein Bild geschenkt. Das gebe ich euch weiter, das ist ein ganz einfaches Bild. Aber einfache Bilder verdeutlichen manchmal, worum es geht. Und ich glaube, deswegen schenkt Gott auch solche Bilder. Er hat mir eine Wüste gezeigt und in der Wüste eine Oase mit einem ganz frischen, klaren Wasser drin. Da drumherum grüne Bäume, alles grün. Und ganz viele Menschen lebten drum in Häusern und es war fröhliche Stimmung. Einfach eine gute Atmosphäre, da war Leben mitten in der Wüste und drumherum alles mit Sand, alles trocken, aber da war Leben und da war schön, da war es gut zu sein, genau. Und dann ging das so weiter, dass irgendwie so wie so ein Zoom, sage ich mal, mein Blick in das Wasser ging und ich habe einen Wassertropfen gesehen, so als würde dieser Wassertropfen weinen. Und dann hat Gott gesagt, das bist eigentlich du. Du denkst, du bist alleine. Du denkst, du bist ein Wassertropfen und denkst, was soll ich bewirken? Und Gott hat mir durch dieses simple und einfache Bild einfach gezeigt, Jörg, dein Gebet ist vielleicht klein, fühlt sich auch so an. Aber ich möchte, dass du den Blick weitest. Ich habe meine Menschen überall auf der Welt. Jetzt in diesem Moment, Ukraine und alles, wisst ihr, wie viele Leute beten? In Europa, in Asien, in Afrika, in Amerika. Wisst ihr, wie viele Christen es gibt, die heute hier und mit uns sich eins machen und beten für diese Dinge, das lässt Gott nicht ungehört. Und es hat mich so ermutigt, dran zu bleiben und zu sagen, ja, mein Gebet, ich fühle mich manchmal schwach, mein Gebet ist klein, ist kurz, aber es reiht sich ein in einen riesigen Strom von Gebet, den Gott hören wird und wo er handeln wird. Und ich lese jetzt gerade Altes Testament. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich habe gerade vieles aus dem Alten Testament. Mir ist jetzt nochmal so aufgefallen, ich komme jetzt so zu dieser Phase, wo Israel verschleppt wird ins Exil nach Babylon. Nebukadnezar ist der König, um den es da geht, der das Volk praktisch bedrängt, Jerusalem einnimmt, die Stadt verbrennt und so weiter. Und Gott sagt, das ist kein Zufall, sondern ich habe diesen Mann und sein Volk so groß werden lassen, damit das Gericht über Israel vollzogen wird. Deswegen musste ich einen König und ein Volk so stark werden lassen, dass sie euch einnehmen. Und dann sagt Gott immer wieder, aber warte mal, 70 Jahre. Und dann werde ich diesen Mann wieder schwach machen. Und ich werde das Volk schwach machen. Und es wird ein neuer König kommen. Und ihr werdet wieder zurück in euer Land gehen. Ihr werdet in dieser Zeit Buße tun. Ihr werdet rufen zu mir. Und ich werde mich erbarmen. Und ich werde die große Weltpolitik nutzen, damit ihr wieder zurückkommt. Merkt ihr was? Und das ist passiert. Das ist nicht ein Märchen. Sondern 70 Jahre später hat Israel anfangen dürfen, wieder zurück ins verheißene Land zu gehen. Gott erhört Gebet. Und zwar in so einer großen Dimension. Und wir werden manchmal müde. Und ich möchte euch ermutigen und brauche diese Ermutigung auch immer wieder. Das Erste und Wichtigste von uns als Einzelne und Gemeinde ist, in die Fürbitte zu gehen. Nicht nur für unsere Lieben, sondern wirklich für das, was in dieser Welt geschieht. Okay, vierter Punkt. Jetzt kommen wir in einen ganz anderen Bereich, aber wir haben eine weitere Prio, die Gott total wichtig ist. Eine ganz, ganz andere Art, wie gesagt, jetzt geht es nicht um Gebet, jetzt geht es nicht um unsere Beziehung zu Gott, es geht um unsere Beziehung zu anderen Menschen. Lukas 6, Vers 42, da sagt Jesus selbst, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, bevor du den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen willst. Das ist Jesus auch eine ganz starke Prio. Und ich habe so gedacht, ich weiß nicht, wie ist das Grundmuster im Moment in unserer Gesellschaft? Mir ist da sofort das Fernsehen angefallen. Und alleine, ich sag mal, wie viele Castingshows man sieht im Fernsehen. Ich gucke die gar nicht mehr an. Ich habe eine ganze Zeit lang, als das so aufkam, das ist ja schon ein bisschen her, habe ich mir die auch immer mal so reingeguckt. Es ist interessant und so weiter. Und mittlerweile, ich kann es nicht mehr sehen. Ich finde es so schlimm. Das ist meine persönliche Einschätzung, weil es geht eigentlich nur noch hier, Daumen runter, Daumen hoch, zack, 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 da steht, ist überhaupt keine wirkliche Auseinandersetzung mit Kritik, mit Reflexion, sondern innerhalb von Sekunden wird jemand abgeschmettert, fliegt aus dem Casting raus. Ich finde es echt schlimm. Und vieles in unserer Welt geht so, ja. Du kaufst was irgendwie im Internet, zack, kriegst du die E-Mail, kannst wieder Sterne vergeben, bist im Urlaub, kannst Sterne vergeben, bist irgendwie auf den Social Medias, kannst überall Daumen hoch, Daumen runter. In was für einer Welt leben wir? Das ist Wahnsinn. Weil wir geben nur noch Daumen hoch, Daumen runter, aber keiner weiß mehr warum. Wir setzen uns nicht wirklich damit auseinander. Wir reden nicht wirklich miteinander. Was steckt dahinter? Warum hat jemand so reagiert und gehandelt, wie er reagiert hat? Und wenn wir mit ihm reden würden, würden wir Geschichten hören, die uns berühren. Würde unser Bild über den anderen plötzlich ganz, ganz anders aussehen. Und ich finde das eine sehr, sehr ungute Entwicklung, vor allen Dingen bei vielen Jugendlichen, die vielleicht nicht so einen guten Background haben, die nur damit irgendwie leben und aufwachsen. Für die ist das Realität, dass du so durchs Leben gehst. Macht vielleicht eine Weile Spaß, wenn du das bei anderen machen kannst, aber sobald das auf dich zurückfällt, merkst du, wie bescheuert das ist. Das ist keine Kultur, in der man leben will. Und wo Wachstum möglich ist. Hey, und zu uns als Gläubige, da fordert Jesus uns wirklich sehr heraus, heißt es, wenn du auf Splitter und Balken gucken willst, dann fang bei dir an. Boah, das ist christliche Realität. Ja? Christ zu sein heißt wirklich, Selbstreflexion zu üben und darin auch zu wachsen, sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, ja, meine stille Zeit ist nicht nur, damit ich die israelitischen Könige hoch und runter auswendig lerne. Ist toll, wenn du das kannst. Ja? Aber es gehört mehr dazu. Es gehört dazu, dass du dich vor Gott ja einfach hinsetzt und sagst, Gott, jetzt darfst du mal reden. Erforsche mich, erforsche mein Herz, Psalm 139. Sieh, auf was für einem Weg ich bin. Mit meinen Gedanken, Gefühlen über andere Menschen. Bin ich auf dem richtigen Weg oder bin ich auf dem Holzweg? Psalm 139, nochmal. Ja. Und das gehört echt dazu. Das kostet was. Das kostet Überwindung. Das kostet Zeit. Aber die Frucht, die daraus wird, das ist eine wunderbare Frucht, weil wir beziehungsfähig werden. Und jemand, der selber in Selbstreflexion ist, der weiß, wo er selber Gnade braucht. Und deswegen kann derjenige, der hat das Mandat, auf andere zuzugehen, auch in der Gemeinde und zu sagen, du pass mal auf, mir ist da irgendwas aufgefallen, ich möchte dich mal darauf ansprechen. Aber er weiß, dass er selber Gnade nötig hat und deswegen wird er mit einer Haltung der Gnade dem anderen das sagen und nicht mit einer Haltung des Holzhammers. Ja, Leute, ich möchte auch so stehen lassen. Nehmt's einfach mit, ja. Vielleicht merkst du bei dir, dass du, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie so ein bisschen da reingerutscht bist, sehr über andere zu urteilen. Oder hintenrum zu reden, anstatt mit der Person selber. Oder ja, einfach vernachlässigt hast, auch mal auf dich zu gucken. Was ist bei dir gerade einfach dran? Hey, mach das, fang's an. Wir leben all diese Dinge auf der Basis der Gnade. Gott verurteilt uns dafür nicht, wenn wir irgendwie ein bisschen mal aus der Spur gekommen sind, sondern er lädt uns heute ein, sagt, hey, komm zur Prio zurück, damit einfach ja, die geistliche Hefe wieder aufgehen kann und an Kraft gewinnt. Okay, fünfte und letzte Priorität. Das ist 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allem, da haben wir es wieder, aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Da habe ich mir auch so Gedanken gemacht und habe gedacht, boah, das ist so ein ganz wichtiges und tiefes Wort für unsere Zeit heute. Weil Liebe ist etwas, was in unserer Zeit heute echt so krass manchmal missinterpretiert wird, was Liebe ist. Ich glaube manchmal, dass wir als Gemeinde sogar einen Vorteil haben, weil wir Liebe von Gott her immer wieder definieren und auch ja, darüber reden, predigen und wir wissen, dass die Liebe Gottes, die Agape-Liebe, erstmal eine Liebe ist, die sehr uneigennützig kommt und dem anderen einfach Gutes tun will. Weil wir wissen, dass mit so einer Haltung Segen aufgehen kann. Aber in vielen Bereichen der Gesellschaft. Manchmal denke ich wirklich auch gerade in dem Bereich, ja, Liebe, wo Jüngere zusammenkommen, mir zerreißt das manchmal das Herz, wirklich, wenn ich junge Teenies sehe und denke, meine Güte, echt, hoffentlich schafft ihr das. Dann stehen die irgendwie bei Hit an der Kasse, knutschen rum, merken überhaupt nicht, dass irgendwas um sie herum läuft noch, dass da noch andere Leute stehen, das ist schon fast unangenehm. Und ich denke nur, wenn das aufhört, hoffentlich versteht ihr, was echte Liebe ist. Weil dieses Gefühl, das hältst du nicht durch. Das vergeht irgendwann. Ja, meistens sagt man so, nach einem Jahr ist es rum, dann fallen die Geigen vom Himmel und dann fängt die echte Liebe an. Und mich beeindruckt es immer, und ich möchte dahin kommen, wenn ich Ehepaare sehe, die es geschafft haben, 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre, und die immer noch beieinander sind. Und das ist eine, wie soll ich sagen, die hibbeln nicht mehr so verliebt rum, Gott sei Dank nicht, das käme sehr komisch. Aber die haben eine tiefe Liebe. Und das kannst du auch in Freundschaften haben, das muss nicht nur in der Ehe sein, es gibt Freundschaften, wo eine tiefe Liebe da ist, eine Entscheidung füreinander. Und es gibt Gemeinden, die davon geprägt sind, die sagen, hey, wir sind Familie. Und da sind wir auf einem richtig guten Weg hier. Weil wir uns so verstehen und weil wir sagen, hey, Liebe, wir wollen füreinander da sein. Da, wo jemand in Not ist, da spielt es keine Rolle, ob ich jetzt eine große Sympathie für den habe oder nicht. Ich bin da, weil Gott mich hier in diese Gemeinschaft reingestellt hat. Und das ist aber was sehr, sehr angefochten wird. Diese Haltung, diese Liebe. Wo oft eben auch die Verwechslung mit Verliebtsein dran ist oder halt auch andere Dinge. Ja, ich habe jetzt keine Lust, habe keine Zeit und es gibt immer wieder so Phasen, wo ich dann auch nicht gefordert bin. Ja, es ist so. Aber es gibt auch die Situation, wo ich gefordert bin, wo jemand in meiner Nähe ist und ich weiß, jetzt könnte ich helfen, weil ich die Zeit und die Möglichkeiten dazu habe. Und ich wünsche uns, dass wir dann wirklich uns ermutigen lassen, lasst nicht nach. Ich weiß die Stelle jetzt gar nicht, die kommt mir spontan. Jesus, Paulus, irgendjemand sagt, am Ende der Zeit wird die Liebe erkalten. Sie wird erkalten. Das ist eine innere Haltung, ja, für den anderen da zu sein. Und ich finde auch, ja, Gesellschaft spaltet sich dann ein Stück weit. Es gibt großartige Bereiche, wo du merkst, hey, wow, da gehen einzelne Leute rein, da gehen Werke rein, um diakonisch vielleicht tätig zu sein, um in die Bresche zu springen. Und es gibt andere Bereiche der Gesellschaft, Menschen in der Gesellschaft, die sagen, es mir alles piepegal. Und da kann der Nachbar krank sein, du kannst der Einzige sein, der das weiß und ich weiß von einem Nachbarn in unserer alten Heimat, sage ich mal, Leute da direkt drumherum gewohnt haben, der gestorben ist und wochenlang hat es keiner mitgemerkt, weil einfach Isolation da war. Das darf nicht passieren. Wenigstens so weit sollte die Liebe gehen, dass wir aufeinander achten und anbieten. Hey, ich bin da und ich möchte und kann dir Gutes tun, wenn du es willst. Okay. Gott ist Liebe und deswegen stellt er das auch als eine Priorität nach vorne. Einander zu lieben kostet immer was. Ja? Man ist der gibt, der sich investiert, aber lasst es nicht nach. Weil Gott ja ein Gott der Liebe ist, weil er es uns vorgemacht hat und weil er uns auch die Kraft dazu gibt, Liebe weiterzugeben. Gut, letzte Folie. Nochmal als Zusammenfassung. Ich habe euch heute Morgen wirklich so ein bisschen, das war viel. Aber wie gesagt, die Predigt ist nicht fertig. Ich möchte einfach, dass ihr die 5 Punkte vielleicht mal mitnehmt oder dass ihr euch vielleicht 3 rauszieht oder nur 2 oder auch nur 1. Und ja, wo ihr irgendwie spürt, dass Gott irgendwie einen Finger drauf gelegt hat. Ja, wir leben oft so in den Tag hinein und lassen uns treiben von unseren Gefühlen, Gedanken, dem, was uns wichtig ist. Und Gott sagt, ja, aber pass mal auf, mir sind Dinge auch nochmal wichtig. Ich möchte, dass dein Leben nicht nur um dich kreist, sondern dass Segen in dein Leben hineinfließt und Segen durch dich zu anderen Menschen und in dein Umfeld. Ich lasse es einfach nochmal stehen, ihr könnt es nochmal anschauen. Wir wollen das Abendmahl feiern. Michael, jetzt muss ich dich mal kurz fragen, hast du eine Überleitung da rein? Oder willst du, genau, super, dann übernimmst du die an dieser Stelle. Amen.